Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zu den Jahreshighlights von Jan Freitag und Erik Leimann in Sachen TV und Streaming. Ja, wir hatten es im Dezember-Podcast schon angedeutet, dass wir doch, wie so viele Leute, auch noch unsere besten Listen des Jahres erstellen und diskutieren wollen. Und ist ja bei uns ein bisschen schwierig, weil wir ja so ein bisschen genreübergreifend sind. Also wir sprechen über Serien, wir sprechen über ja, TV-Filme, über Dokumentationen. Und wir haben einfach gesagt, damit es nicht zu kompliziert wird, machen wir eine Top 5. Wir fangen mit dem 5. Platz an und mischen diese Genres, also Serie, TV-Film, Dokumentation, einfach kunterbunt. Und natürlich ist so ein Rückblick eine sehr persönliche Sache, gerade wenn man die Genres so mischt, weil man kann natürlich eine Dokumentation nicht unbedingt mit einer großen, fetten HBO-Serie oder sowas vergleichen. Aber wir versuchen es trotzdem mal und haben einfach gesagt, es ist einfach die Emotionalität, also was uns am meisten in Erinnerung geblieben ist, was uns am meisten angefasst hat. Und wir versuchen das einfach sehr persönlich zu halten. Habe ich das jetzt ungefähr richtig ausgedrückt, in deinem Sinne, Jan?
Ja, du hast es ein bisschen warm umschrieben. Letztlich sind wir Clickbitches und alles, was mit Ranglisten, Top 5, Top 11, Top 131 gemacht wird, funktioniert immer Bombe. Und das ist eigentlich unsere Motivation, das hier heute zu machen.
Genau, dass ihr möglichst viel hier zuhört und unsere Hörerzahlen steigen. Und dazu haben wir gleich auch noch eine kleine Ankündigung zu machen. Ne? Jan, würdest du das vielleicht übernehmen?
Wir können es vielleicht im Chor machen. Nein, ich kann es machen. Okay. Wir relaunchen, das heißt, wir versuchen uns ein bisschen anders aufzustellen, versuchen uns ein bisschen neu zu branden, wie man heutzutage sagt. Wir kriegen einen neuen Namen. Ich weiß nicht, sagen wir den Namen schon?
Ja, den können wir ganz schon sagen.
Der Name heißt jetzt auf vielfachen Hinweis und auch nach so einem kleinen Panel, was die Leute sagen, auch eine noch. Könnt ihr euch einen Reim drauf machen? Können wir irgendwann auch mal erklären. Darunter gibt es immer noch den Untertitel der Fernsehpodcast, wenn ich das richtig sehe.
Ja.
Wir treten ein bisschen breiter auf. Wir stellen uns in den sozialen Netzwerken besser auf. Wir wollen ein bisschen besser spreaden als vorher. Und wollen, dass ihr uns auch alle auf mehreren Kanälen gut konsumieren könnt, wenn ihr Bock habt.
Genau, und das auch eine noch ist sozusagen die gemeinsame Marke hier von Jan und mir für unseren Fernsehpodcast. Da wird es auf jeden Fall weiterhin ab Mitte Januar, denke ich mal, wird es das neue Format geben. Und ihr müsst euch das jetzt auch nicht hektisch mitnotieren, sondern wir werden dann auch eine Umleitung sozusagen hier, wenn ihr die Fernsehkritik abonniert habt, schalten, sodass man das dann auf sein Abspielgerät bekommt und sagt, aha, okay, die Fernsehkritik heißt jetzt auch eine noch und das muss ich tun, um den in Zukunft zu abonnieren. Und wir werden unseren Monatspodcast mit der Übersicht mit 5, 6 Themen weiterhin machen und vielleicht wird manchmal so die ein oder andere monothematische Sendung dazukommen. Das wissen wir noch nicht, mal schauen, wie sich das entwickelt. Und genau, dann sagen wir doch mal was zum Modus unsere Top 5. Wir haben uns darauf geeinigt, also ich weiß nicht, was Jan in der Top 5 hat und Jan weiß es nicht von mir. Aber wir haben gesagt, wenn jemand was sagt, dass der andere auch hat und zwar höher im Ranking, dann machen wir an dieser Stelle Stopp und besprechen das später. Ne?
Ja, wobei ich weiß schon von 2, 3 Sachen, ohne dass du es irgendwie...
Was ich in der Top 5 habe?
Ich habe auch eins davon, habe ich extra rausgelassen, deswegen, was ich eigentlich hätte mit reinnehmen können. So, da hast du so viel von geschwärmt. Also von daher, so, es gibt Ahnungen, aber kein fundiertes Fachwissen.
Gut. Also ich kann für mich sagen, ich habe tatsächlich nach langem Überlegen und Durchgucken, was ich alles gesehen habe dieses Jahr und worüber ich vielleicht auch geschrieben habe, habe ich tatsächlich 4 oder 5 Sachen. Meine Top 5 ist nämlich eigentlich eine Top 6, weil ich den 5. Platz geteilt habe. Es sind 5 Sachen von 6, sind tatsächlich Sachen, über die wir hier im Podcast gesprochen haben.
Und das ist nicht so überraschend.
Und eine Sache, naja, das ist ein bisschen billig, ne? Wenn ich privat mir irgendwas angucke, was ich vielleicht später entdeckt habe, was in einem Fall eben der Fall war, mich das aber komplett begeistert hat und dieses Jahr emotional eben auch zu einem anderen Jahr gemacht hat. Ich finde, das ist immer ein Grund dafür, dass dann auch, das muss dann einfach auf so einer Liste drauf sein. Ne? Wie es bei dir ist, werden wir gleich sehen. Ich wollte dir mal zum Einstieg die Frage stellen. Du weißt ja, es gibt ja immer die fiese Eingangsfrage. Was war denn dein, wie man so schön sagt, Guilty Pleasure dieses Jahr im Fernsehen? Also wo du sagst, ey, das hat mir eigentlich total Spaß gemacht, aber ist das nicht super peinlich, dass mir das Spaß gemacht hat? Gibt's da was bei dir?
Total Spaß ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck. Ich habe so ein bisschen, als dieser Skandal aufkam um diese Sat.1-Formate, sowas wie Promis unter Palmen und Wie ist das noch? Plötzlich arm, plötzlich reich.
Da gab es einen Skandal.
Da gab es mehrere Skandale.
Ich dachte, die Sendung an sich wäre ein Skandal, aber über den keiner mehr spricht.
Genau, Skandal im Skandal im Skandal. Das sind einfach, sind alles durch und durch menschenverachtende Sendungen, die aber zwischendurch auch tatsächlich immer noch so, so einzelne Mobbing-Elemente und Rassismus-Elemente, glaube ich, sogar Antisemitismus-Elemente beinhaltet haben, die nochmal oben drauf skandalisiert haben. Und das habe ich mir dann einfach mal so ein bisschen angeguckt und bin teilweise wirklich beim Scrollen sozusagen durch die Mediatheken hängen geblieben bei diesen Sendungen und habe mich natürlich fremdgeschämt, dieser Spezies anzugehören. Aber konnte mich teilweise auch nicht davon lösen. Aber das war kein Guilty Pleasure, weil das war wirklich...
Das war kein wirkliches Pleasure, so wie du das beschreibst.
Überhaupt nicht, ne? Nein. Aber manchmal bleibt mir ja Sachen hängen, die wie bei so einem Autounfall oder einem Atompilz oder sowas. Yeah. Das ist mir da... Nee, ist mir eigentlich gar nicht passiert. Nee, mein Guilty Pleasure war Dr. Balus.
Ja, stimmt. Das hattest du dir ja auch gewünscht, ne? Die ZDF-Serie. Ich hatte ja auch... Wir hatten da drüber gesprochen. Ich hatte mir auch eine Folge angeguckt und habe gedacht, okay, hätte ich jetzt... Ich fand's auch... Ich weiß, was du gut fandst daran. Ich fand's auch okay, aber ist wahrscheinlich nichts, was ich mir privat angucken
würde. Um Gottes Willen, nein. Nee, aber das ist, ich fand es dafür, dass es eine Arztserie im ZDF ist, mit einer sehr berechenbaren Story, irgendwie so ein Chefarzt, ich glaube sowas wie arabischen, syrischen Hintergrunds, der in die ostdeutsche Provinz kommt, schleppt einen ganzen Rucksack mit Vergangenheitsproblemen mit sich herum, weil seine Frau gestorben ist und so weiter. Er ist ein bisschen so ein sehr melancholischer, um nicht zu sagen melodramatischer Mensch und versucht halt seine Klinik einigermaßen in den Griff zu kriegen. Und das wird gespielt von Merab Ninizel. Der ein sehr, sehr honoriger Schauspieler ist.
Ja, der hat das gut gemacht, ja.
Und der hat das sehr gut gemacht. Und dafür, dass es eine öffentlich-rechtliche Medizinserie, also Halbgötterinnen im Weiß, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen war, fand ich das ganz gut und habe da tatsächlich mehr von geguckt, als ich hätte gucken müssen, um darüber zu schreiben.
Ja, ich Guilty Pleasure kann man wirklich sagen in dem Fall, weil es eine Serie ist, die im Prinzip alle Elemente enthält, die eine Serie normalerweise uninteressant machen und dass sie es trotzdem geschafft haben mit so einer doch deutlich zu spürenden menschlichen Wärme, die auch irgendwie authentisch rüberkam, dass man das irgendwie ganz gut gucken konnte. Ne? Mein Guilty Pleasure ist was ganz anderes. Das ist, habe ich irgendwie, hätte ich niemals gedacht, aber ich und meine Familie oder meine Familie und ich, sagt man glaube ich, sind auf den letzten Metern und in der sechsten Staffel Fans von Ninja Warrior auf RTL geworden.
Oh, weia.
Das ist diese Game-Show, Game kann man gar nicht sagen, diese Sportshow kann man eigentlich sagen, ne, wo Spiel Leute so unglaublich anspruchsvolle Parcours bewältigen und das ist eine eigene Szene von Leuten und wenn du da reinschaust, ist es wirklich wahnsinnig spannend und wahnsinnig unglaublich, was diese Leute da also athletisch, sportlich leisten. Es ist unfassbar spannend und es macht eine unfassbar gute Stimmung auch, weil das ist irgendwie so eine Community. Die Leute kommen da fast jedes Jahr wieder hin. Es gibt natürlich auch mal einen neuen oder eine neue, aber die supporten sich alle gegenseitig und es ist wirklich unglaublich spannend.
Und guckst du denn die Promi-Edition?
Nee, die Promi-Edition, ich weiß auch gar nicht so viel über das Format, aber hat mich so begeistert, dass ich jetzt schon bei RTL hier über Pressekanäle angeschrieben habe, ob ich nicht mit meiner ganzen Familie mal...
Mitmachen darf?
Nein, das sicherlich nicht. Das wäre sehr albern, wenn wir da mitmachen würden, weil das ist wirklich eine sportliche Höchstleistung. Also einige Leute sagen, das ist eine der größten sportlichen Hochleistungen, die überhaupt vollbracht werden. Also verglichen auch mit allen Leuten, die irgendwie bei Olympia oder sowas antreten. Obwohl das jetzt keine offizielle olympische Disziplin oder sowas ist. Aber es ist so vielseitig und so unfassbar akrobatisch anspruchsvoll, wenn man da erstmal eingestiegen ist und die Leute auch so ein bisschen kennt und dann freut man sich schon auf den neuen Parcours und so. Also wenn man so ein bisschen sportbegeistert ist und das anerkennen kann, dass Leute unfassbare Leistungen, also sehr spannend inszeniert auch vollbringen, dann ist das wirklich ein Tipp. Und das ist natürlich total albern, weil das Format gibt es seit 6 Jahren. Und ich habe immer gedacht, ja klar, das ist so, ich bin ja auch überhaupt kein Showschauer irgendwie. Und wir haben da reingeschaltet und haben uns dann sämtliche restlichen 3 Shows, und eine Show dauert irgendwie 3-4 Stunden oder sowas, die es dann noch gab, weil wir sind zum Halbfinale eingestiegen, angeschaut. Und was ich dir gerade sagen wollte mit der Familie, ich versuche da mal, wenn das mal coronamäßig irgendwann wieder geht, vielleicht im Sommer, da mal als Zuschauer in so eine Halle zu kommen, wo das aufgezeichnet wird, weil das ist, Also es ist einfach total faszinierend.
Okay, Guilty und Pleasure, beide Faktoren erfüllt. Ich habe tatsächlich genau. auch mal kurz reingeschaut, als ich bei meiner Mutter war, also der, ja. der Oma meines Sohnes, und der hat gesagt, er will unbedingt Ninja Warrior gucken. Das war dummerweise aber die
Promi-Version. Ja, diese Promis sind natürlich keine, also diese richtigen Sportler, die das ja. machen, die leben dafür, die bauen sich diese Dinger zu Hause ja. nach. Die bauen sich die unglaublichsten Sachen in den Kletterhallen und Gärten, um das irgendwie zu trainieren. Und okay, hören wir auf. Sind wir 15 Minuten bei Ninja Warrior. Wir legen los. Ich bin super gespannt auf deine Nummer 5 in der Jahresliste.
Ja, das Interessante ist ja, ich habe mir auch ein Backup geschaffen. Also so, ich habe auch eine Top 6 gemacht. Und bin mir jetzt gerade gar nicht so sicher, ob ich mit der 6 einsteige. Das wäre nämlich Physical gewesen auf Apple Plus. So eine Serie aus den 80ern.
Die wir im über Podcast die hatten. Ja,
die hatten wir.
Im Sommer, ja.
Ich behalte mir das mal vor, dass ich damit nochmal reingrätsche. Deswegen nehme ich meinen richtigen Platz 5, ist Freitagnacht Juice.
Habe ich nie gesehen. Ich weiß natürlich, was es ist. Ja.
Ja. Es ist ein 30-minütiger Talk, lief im Frühsommer im WDR, gleichzeitig aber auch in der ARD-Mediathek
und Donskoy, bei YouTube. Ne?
Mit Daniel Donskoy, ein, ich glaube, nicht praktizierender Jude, aber zumindest hat jüdische Wurzeln.
Also
eine jüdische Familie, ist ein Schauspieler. Ja. Und der talkt in dieser Sendung eine halbe Stunde lang mit Menschen, die auf die eine oder andere Art und Weise mit jüdisch sein zu tun haben. Das müssen gar nicht zwingend Juden oder Jüdin sein. Das war auch mal einer dabei, der heißt Ahmad Mansour, der ist arabischer Israeli. Ich glaube, zählt sich gar keiner Religion zugehörig. Und er redet mit diesen Leuten eine halbe Stunde lang darüber, wie es ist, irgendwie damit zu tun zu haben. Also jüdisch zu sein, diesen Glauben zu praktizieren, vielleicht auch einfach nur Opfer oder Objekt von Vorurteilen und von Diskriminierung zu sein und sowas. Das Ganze aber auf eine ganz, ganz charmante, sehr, sehr leichte Art, die überhaupt nicht so problematisiert, also die auch nicht ständig diesen zwanghaften Schritt in den Holocaust tut, ja. in die Shoah, sondern sich diese Option natürlich immer offen hält, und wenn sie sich anbietet, wird der Weg gegangen, wenn er sich nicht anbietet, wird er nicht gegangen, und er schafft es dabei. Also, der hat so ein unglaubliches Talent, ja?
Ich hab den Typen mal interviewt, als er für diese RTL-Serie St. Mike oder so, dieser Typ, der einen Pfarrer faked sozusagen irgendwie, der eigentlich Verbrecher ist oder so ein Gauner. Der Typ ist ein unglaublicher Entertainer. Also, der hat wahnsinnig viele Talente und der gehört einfach auf eine Bühne. Und ich habe ihn jetzt als Host von dieser Freitagnacht-Juice nicht gesehen, aber sag mal, wenn du sagst, die reden über das Jüdischsein, ist es dann so, muss man sich das vorstellen wie so ein Woody Allen-Film, dass man über alles Mögliche erzählt und dann hier und da kommt dann mal ein jüdischer Witz oder so? Oder,
nee, jüdische Witze werden da gar nicht erzählt. Es ist eher so, die sitzen beisammen und wissen, worum es geht, weil das heißt Freitagnacht-Juice, das heißt, es wird schon irgendwas mit Jüdisch zu tun haben. Und von daher ist der Abend immer automatisch darauf zugespitzt, aber es geht eben nicht um Problematisierung, sondern es geht um Anekdotisches, es geht um das Leben, das diese Menschen führen.
Ja.
Und dabei gibt's auch immer ein jüdisches Gericht, also es wird ein bisschen was serviert, was mit der Biografie der jeweiligen Gäste zu tun hat. Es wird auch mal musiziert und sowas.
Ist das ein Vier-Augen-Talk?
Also nee, können noch mehr sein. Es war mal eine ganze Familie da,
ja.
Die kein Mensch kennt, die nicht öffentlich populär sind oder sowas, sondern die eher aus Daniel Donskoys Umfeld kommen. Mit denen hat er dann nett geplaudert. Und das ist tatsächlich eine gehaltvolle Plauderei. Und seine große Fähigkeit ist es, dass er mit seiner Mimik und seiner Art, mit den Leuten zu kommunizieren, immer, der nimmt Gefühle sehr gut auf. Also ich habe es versucht, mir damit zu formulieren, dass er seine Gesichtszüge können wahnsinnig gut gleiten, ohne zu entgleiten.
Yeah.
Also es gibt
super lebendiger Typ.
Ganz einfach. Lebendiger Typ. Das
weiß ich auch aus unserem Gespräch im Hotel.
Und es gibt ja dieses Lächeln, dass so er stirbt, wenn der Witz vorbei ist und sowas, ist bei ihm nicht so. Also seine Gefühle, die er in seiner Kommunikation transportiert, die sind sehr echt und real und es ist schön, dem beizuwohnen. Deswegen habe ich das auf Platz 5 gewotet.
Ich glaube, es hat auch, weiß ich, Grimme-Preis oder Fernsehpreis, ist es wahrlich, auf jeden Fall auch in den Preiskategorien
Grimme
vertreten.
Nicht, weil dafür ist es, glaube ich, zu spät. Also das ist im Juni gelaufen.
Müssen wir jetzt nachgucken, aber es war auf jeden Fall auf irgendwelchen
Award-Listen. Genau, ich glaube, es hat einen deutschen Fernsehpreis.
Ich muss es mir, glaube ich, wirklich mal eine Folge
anschauen. Guckt es mal an, sind natürlich alle bei YouTube verfügbar, die 8 Folgen, glaube ich, und sowas. Und rutschen auch gut rein, halbe Stunde, fertig.
Super. Ja, kommen wir zu meinem geteilten Platz 5. Ich hatte einfach am Ende ein Problem damit, eins von den beiden rauszuschmeißen. Deswegen habe ich sie jetzt beide drin. Und zwar ist das der Dokumentarfilm Der Maulwurf, über den wir auch hier Undercover in Südkorea, glaube ich, mit Untertiteln, den wir hier...
Müsste ich jetzt
Müsste ich jetzt buzzern? Nee, dann buzzern wir das, ist doch super, weil dann erzähle ich noch von dem anderen. Und das war, das ist auch, das habe ich mir dann so hingebogen, dass das auch so ein bisschen was mit Doku zu tun hat, obwohl es eigentlich Fiction ist. Und zwar war das, haben wir auch hier drüber gesprochen, die dänische Serie The Investigation, der Mord an Kim Wall. Hast du auch gehört? Okay, gut. Dann bin ich hiermit fertig und wir kommen zu deiner Nummer 4.
Ist das gerecht? Also ist das gerecht?
Absolut. Ist das, das ist absolut gerecht.
Okay, dann, das heißt, wir feiern das dann nachher gemeinsam.
Genau.
Ich, nimm aber das kannst du nicht haben. Das kannst du auf gar keinen Fall haben. Es ist in der aktuellen, in unserem aktuellen Podcast, der ja quasi noch warm ist. Es ist auch drin, aber nur als Randaspekt, den ich da reinwerfen wollte, weil ich habe tatsächlich auch Nummer 4 dieses Jahres gewählt, Der Rebell, ein RTL-Format.
Okay, habe auf deinen Tipp hin mal ganz kurz reingeguckt und musste dann aber doch zu, ich weiß gar nicht, Ninja Warrior oder sonst irgendwas umschalten. Ich hab nur ein paar Kritiken gelesen und die waren so, ich glaube, nicht ganz so euphorisch wie dein Eindruck. Also es war jetzt auch kein Verriss. Ich habe 2 Kritiken oder sowas gelesen.
Ja.
Also als Meisterwerk ist es nicht abgefeiert worden.
Nein, nein.
Aber erzähl mal, warum ist es so weit oben bei dir, der Boris Becker Biopic?
Also Art 1, lebende Personen zu verfilmen, ist unglaublich kompliziert. Ist juristisch kompliziert, ist auch menschlich, moralisch kompliziert. Also das heißt, man muss sehr viele Befindlichkeiten berücksichtigen von 1000 Beteiligten, um das einigermaßen hieb- und stichfest zu bekommen, um sich abzusichern, aber um es trotzdem lebendig zu machen. Das ist denen sehr gut gelungen. Und ich finde, also Hannu Salunen als Regisseur ist es sehr gut gelungen. Ich finde, es ist eine sehr gute Mischung aus Reenactment, also aus Kulissenschieberei der 80er Jahre und der Tatsache, dass sie das aber nicht als Kulissenschieberei konzipiert haben, sondern dass sie halt einfach eine Geschichte aus der Zeit erzählen, aus den späten 70ern, frühen 80ern.
Man muss vielleicht nochmal sagen, sag ich jetzt als derjenige, der den Film nicht gesehen hat.
Ja, sag
doch. Es beschreibt 2-3 Jahre im Leben des ganz jungen Boris Becker, als er so seine ersten großen Erfolge gefeiert hat.
Genau, oder? Das war, also es geht los mit ihm so als Kind, als Jugendspieler, so um die 10, 11 rum und oder sowas.
Bis zum ersten Wimbledon-Sieg?
Bis zum zweiten. Also bis nach dem zweiten, wo seine Karriere langsam ein bisschen...
Mit 18 war er dann, glaube ich. Ne? Ich glaube, mit 17 hat er zum ersten
Mal... Ja, also 18, 19, genau, wo er sich dann von seinem Trainer Günter Bosch trennt, gespielt von Samuel Finzi.
Samuel Finzi, der dafür gefeiert wurde. Und nicht Michel Maticevic, der den
Jon Tiriak.
Tiriak spielt, der dir so gut gefallen hat.
Ja, ne? aber wer den nicht feiert, der hat einfach ein Problem.
Ja.
Also, die machen das beide ganz hervorragend. Bruno Alexander, der den Boris Becker spielt, macht das auch hervorragend. Es ist tatsächlich ein sehr sportlastiger Film, der diese Geschichte seiner ersten Erfolge und wie es dazu kommen konnte schildert. Und aber auch gleichzeitig, ich meine, das ist jetzt ein bisschen komisch, weil wir das alles unlängst erst im Podcast angedeutet haben.
Ja, das ist ja kurz
auch, ne? Und das Ganze aber auch so einbindet in den Kontext einer Zeit, wo der Sport gerade dabei ist, sich zu hyperkommerzialisieren. Also es war kurz, ich glaube, so ein bisschen so die Stunde Null der Sportkommerzialisierung waren die Olympischen Spiele in L.A. 1984. Danach ging es richtig voran damit, dass der Amateursport so endgültig vom Profisport abgelöst wurde. Und in diese Zeit fällt es halt, wo es plötzlich nur noch darum ging, um Verwertbarkeit, um Rentabilität, um Werbung, um Kommerz. Und das erzählt sie verkörpert diese Figur Jon Tiriak, gespielt von Michel Maticevic, erzählt sie das halt mit dieser sehr, sehr spannenden Geschichte einer sehr seltsamen Persönlichkeit wie Boris Becker. Mhm. Der mir übrigens bei Facebook versucht hat, Kontakt mit mir aufzunehmen, nachdem ich darüber 2 Kritiken geschrieben hatte.
Boris Becker hat versucht.
Boris Becker selbst hat es versucht, hat es dann nicht fortgesetzt. Also er hat mich nur gefragt, ob er mir schreiben darf, hat es dann aber noch nicht getan. Ich bin sehr, sehr gespannt, wann er das macht.
Wir werden darüber berichten.
Ja.
Also funktioniert der Film als Zeitbild? Also ich glaube, irgendwo bei Spiegel oder ich weiß nicht, welche Kritik ich gelesen hatte, war so ein bisschen, ja, es ist so ein bisschen sehr bunter, übertriebener Bilderbogen der 80er Jahre, so nach dem Motto, mehr 80er als die 80er waren. Das ist ja, ja oft in so deutschen historischen Stoffen, Fernsehstoffen ja oft so ein bisschen das Problem, ne, dass die Sachen so ein bisschen überausgestattet sind oder zu knallig ausgestattet sind.
Ja, aber ich finde, überausgestattet ist nur der Soundtrack. Ja. Ich finde die Kostümierung ansonsten, die ist okay. Die ist auch nicht übertrieben. Auch gerade in den 70er Jahren ist sie natürlich, hat das manchmal so Stanzen. Wir sind hier in Deutschland und deutsches Fernsehen ist so.
Ja.
Aber grundsätzlich halten sie sich da tatsächlich noch ein bisschen mit zurück. Wo sie sich nicht zurückhalten, ist der Soundtrack. Es werden nur Superhits gespielt. Und alle immer so, wenn irgendwie, also so die Punchline der Szene muss immer die Punchline des Refrains sein.
Ja, okay.
Und das ist mega peinlich, aber wenn man sich da ein bisschen dran vorbeihört, dann kann ich vor allem daran zu schätzen, dass es RTL war, der das gemacht hat. Und ich, wenn man mich vor 20 Jahren mal gefragt hätte, ob ich irgendwann über Fernsehen schreibe und dann was von RTL loben würde, hätte ich gesagt, auf gar keinen Fall. Jetzt habe ich, glaube ich, das erste Mal was von RTL, was nicht TV Now oder RTL Plus ist.
Ich könnte schon denken, wir werden von RTL bezahlt, nachdem ich schon Ninja gelobt habe.
Ich habe es eigentlich nicht mitgelobt und das ist guilty. So.
Super. Nee,
aber deswegen, ich habe es vorne mit reingenommen, weil ich es echt beeindruckend finde, dass selbst kommerzielles, lineares Fernsehen in Deutschland dazu in der Lage ist, Unterhaltung anzubieten, die nicht bescheuert ist.
Mhm.
Das vielleicht.
Aber letzte Frage jetzt zu Boris Becker. Es ist nicht, der Film ist nicht nur gut, weil er die Kommerzialisierung des Sports und die 80er Jahre gut beschreibt, sondern das fesselt einen auch emotional aufgrund der Figur.
Ich finde schon, dass er die Figur, er spielt die Figur als einen cholerischen kleinen Giftzwerg.
Ja.
Der aber auch seine tiefen Seiten hat, also der auch selber leidet unter seiner inneren Aufgewühltheit, sowas, das
also
spürt man.
Klassische, ambivalente, facettenreiche Figur, weswegen derer man ja letztendlich Serien oder Filme guckt.
Genau, so ist ein Film, das ist vielleicht auch ganz gut so, dass sie das nicht auf eine Serie gestreckt haben, vielleicht auch aus juristischen Gründen, also es basiert auf so einer Biografie. Von Boris Becker.
Ja.
Nicht mit ihm, also keine Autobiografie. Ich glaube, ich weiß auch nicht, ob die autorisiert ist. Ich glaube nicht. Aber es ist eine Biografie, die sich exakt mit dieser Zeit befasst, vor allem. Und da haben sie, oder nicht nur mit dieser Zeit, aber das haben sie sich da rausgepickt. Und ich schätze mal, dass die Rechtsabteilung in RTL den genau diesen Zeitraum freigegeben hat, quasi.
Ich werde darauf zurückkommen und natürlich dich danach fragen, was Boris Becker von dir über Facebook
hatte. Ja, ich bin auch gespannt.
Kommen wir zu meiner Nummer 4. Das ist die deutsche Amazon-Serie Wir Kinder vom Bahnhof Zoo.
Mhm.
Und ich muss sagen, ich hatte ja hier ein großes Special mit dem Writers Room, mit Annette Hess, so relativ in der ganz Frühzeit von dem Podcast. Und ich hatte die Serie fast schon wieder vergessen. Also ich hätte die, als ich ganz am Anfang überlegt habe über meine Bestenliste, wäre die mir wahrscheinlich nicht eingefallen, weil es schon zu lange her ist. Und weil die mir dann vielleicht, ja, dann im Leiteren, das war halt Februar oder so, ist die gestartet.
Echt so lange her schon?
Ja, das ist schon lange her. Aber als ich dann mal so überlegt habe, welche länger laufenden Serien mit vielen Teilen, habe ich dann tatsächlich privat auch zu Ende geschaut und auch mit großer emotionaler Beteiligung oder so, ist die Serie dann doch dabei gewesen. Und wir wissen alle, der Roman Christiane F., Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, und der Film von Uli Edel ist ja so ein Popkulturmythos der alten BRD und also Mitte der 70er, Anfang der 80er, Ende der 70er, Anfang der 80er war das ja irgendwie sowas, was jeder kannte. Jeder hatte Angst davor, auf dem Drogenstrich zu landen. Und das haben ja Philipp Kadelbach, sehr guter Regisseur, wie ich nach wie vor finde, mit der tolle Bilder macht, und die Annette Hess mit ihrem Writers Room haben sie eben in diese Serie, in diese Amazon-Serie gegossen. Also die Geschichte muss man, glaube ich, jetzt nicht nochmal erzählen. Es geht um den Abstieg von einem 13-jährigen Mädchen in Berlin, im West-Berlin von damals, in so eine Drogensuchtsexistenz. Und aber was ich so interessant fand, worüber wir auch, glaube ich, noch mal kurz gesprochen hatten hier im Podcast, war, dass diese Serie, ja, und das ist ja oft ein gutes Zeichen, extrem polarisiert hat. Ne? Also es gab sehr
gute... So wie Boris Becker, meinst du, der Rebell?
Vielleicht auch, ja. Es gab sehr gute Kritiken, aber es gab auch wahnsinnig viele von guten Medien, guten Kritikern, totale Verrisse, ja, also...
Der Spiegel bestimmt total verrissen.
Ja, ich habe hier nochmal draus geschrieben, Redaktionsnetzwerk Deutschland schrieb, die Serie Wie Kinder vom Bahnhof Zoo ergibt sich allzu leicht dem Drogenschick. Oder Deutschlandfunk sagte, wir Kinder vom Bahnhof Zoo, eine überfrachtete Marke. Und TV-Spielfilm, die hatten verteilten einen Daumen zur Seite und lobten zwar explizit die jungen Darsteller, die wirklich großartig waren. Also es ist ja mehr ein Ensemblestück als dieses, es geht um eine ganze Gruppe von Jugendlichen, aus der Christiane F. zwar ein bisschen heraussticht.
Auch aber Bruno Alexander zum Beispiel als sehr, sehr drogensüchtiger Freund von...
Ach so, das war...
Ja, einer von denen, einer der ersten, der stirbt.
Ja, also es ist im Prinzip diese jungen Darsteller da in der Serie ist praktisch so ein Who is Who der heiß gehandelten Nachwuchsschauspieler. Mhm. In Deutschland kann man fast sagen, oder Österreicher sind auch dabei. Und TV-Spielfilm, um das gerade noch abzuschließen, die hatten einen Daumen zur Seite verteilt und die Kurz Beurteilung null Suchtfaktor, haha. Mhm. Und ich fand genau das Gegenteil war der Fall. Also ich habe wirklich, ich wollte unbedingt wissen, wie die Geschichte weitergeht. Ich habe mich bin mit den Wendungen mitgegangen. Ich fand die Verfremdung, die optischen Einfälle. Der Soundtrack war auch übrigens exzellent. Die Serie sieht fantastisch aus und jeder kann sie bei Amazon schauen, der dann ein Abo hat und sich selbst ein Bild machen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat die Geschichte gefesselt und das war irgendwie eine tolle deutsche Serie dieses Jahr.
Mich hat sie auch gefesselt. Ich fand sie tatsächlich, also ich bin jetzt nicht bei den Kritiken, die du jetzt gerade vorgelesen hast. Ich würde nicht sagen, dass sie irgendwie so shallow ist oder zu plakativ, ja. Aber sie erfreut sich schon öfter an ihrer Oberfläche. Ja. Und das ist aber jetzt auch nicht grundsätzlich illegitim, wenn man eine Serie macht, die sich emanzipieren will von einem Vorbild wie dem dieses
Nadja Brunkhorst-Stoffes. Super spröde. Ich habe mir tatsächlich, als ich damals darüber geschrieben habe, nochmal den alten Film angeguckt. Ja, der ist kaum noch anzusehen. Ja. Also es ist also natürlich diese Tristesse, dieses Naturalistische, dieses fast schon quasi Dokumentarische, der Drogenszene, der Babystrich-Szene ist schon auch immer noch fies anzugucken. Aber der Film ist wirklich super spröde und die sind wirklich einen anderen Weg gegangen. Die haben ganz große Bilder gemacht. Die haben auch viel mit Drogenvisionen und Drogentrips, ja, und Träumen, sowohl positive als auch negative, zu tun. Aber es sind große Bilder, die wirklich einen gefangen nehmen. Sieht auch wirklich sehr teuer aus, muss ich sagen.
Ja.
Aber das ist ja, Kadelbach ist da ja auch so ein Spezialist, ne? Der schafft das.
Also ja, und ich finde, was er besonders schafft, ist, dass er eher auf dieser Trainspotting-Ebene ist. Also Es gibt ja diese zwei Sichtweisen auf...
Das ist ein Popkulturregisseur, kann man fast sagen, ne?
Also weil es gibt ja
auch diese Parfüm-Verfilmung gemacht, die ich übrigens auch recht gut
finde. Ja, diese Krimi-Verfilmung.
Ja, diese Krimi, diese Adaption, die so gar nicht viel mit dem Grundroman zu tun hat, aber die hat auch sehr schlechte Kritiken bekommen. Da haben wir sogar Schauspieler im Interview gesagt, die da mitgespielt haben, dass sie es scheiße
fanden. Ach was.
Und ich fand auch die sehr, sehr gut.
Okay, ja, aber Philipp Kadelbach ist auf jeden Fall auch jemand, der gut mit Visualität umgehen kann. Ja. Und er schafft es aber hier, dass die, dass der Drogenkonsum nicht verteufelt wird, ohne ihn gleichzeitig zu feiern. Ja. Das ist das eben, was ja auch, wie heißt er, Ian Welsh oder sowas, mit Trainspotting so geschafft
Trainspotting,
hat.
Trainspotting, ja.
Was eben so der Gegenpol ist zu dieser CSU-Dummheit, sich vier große Weizen hinter die Bühne zu kippen und dann zu sagen, Kiffen tötet so. Ja. Sondern die versuchen halt tatsächlich dann einen differenzierten Blick auf den Drogenkonsum zu bekommen, weil natürlich der Drogenrausch richtig geil ist und weil du damit auch mit deinen Leuten eine richtig gute Zeit haben kannst, mit der Gefahr oder dem Risiko, dass es dich nachher halt einfach niederstreckt. Und das finde ich genau richtig rausgearbeitet,
also das Geile am Drogenkonsum, also die Verführung, das Verführende an der Verführung, sage ich mal, zeigt die Serie unheimlich gut. Also da sind wir wieder bei dem alten Spruch, es gibt keinen guten Antikriegsfilm, der nicht auch ein guter Kriegsfilm ist, ne?
Oder ja,
so. Okay. Also es gibt keinen guten Anti-Drogen-Film wahrscheinlich, wenn man nicht auch zeigt die Attraktivität von Drogen, ja.
Ja.
Und das macht der Film alles gut. Und ich finde trotzdem, dass das Schicksal der Kinder oder der Jugendlichen, die da gezeigt werden, weil das ist ja dann die andere Seite, die praktisch die negativen Kritiken nicht gesehen haben, dass das trotzdem total schlüssig ist, die Charakterentwicklung, dass das fasziniert, dass man emotional bei den Mädchen und Jungs ist. Und Mein Tipp ist, schaut es euch an, wer es noch nicht getan hat, und macht euch euer eigenes Bild.
Ja, auch wegen, du hast ja den Soundtrack erwähnt. Ich finde daran auch wirklich spannend, dass die Musik darin, zumindest in dem Club, der da so eine zentrale Rolle spielt, der auch schon in der Urversion eine zentrale Rolle gespielt hat.
Aber als moderner Club?
Genau, ne? das ist ein moderner. Das ist
auch wieder eine dieser Adaptionen, wo man sagt, wir nehmen es mit der Zeit nicht ganz so genau. Ja. Wir spielen halt, bei uns läuft halt Techno im Club und eben nicht der David Bowie Soundtrack von damals, obwohl genau. David Bowie ja trotzdem auch auftritt als Figur.
Alexander Scheer spielt den, glaube ich, oder? Ja. Nee, aber das ist wirklich dieser moderne Techno, also es ist auch wirklich richtig zeitgenössischer Techno, nicht so ein 80er Jahre Blümchen-Techno, sondern richtig zeitgenössischer. Der funktioniert hervorragend da drin. Ja. Fand ich verblüffend, auf verblüffende Art interessant.
Super, dann haben wir es nochmal richtig abgefeiert und sind, glaube ich, jetzt bei deiner Nummer 4, oder?
Sind wir schon bei meiner Nummer 4? Sind wir nicht bei der Nummer 3?
Musst du vielleicht nochmal in deine Unterlagen
Nein, gucken. Nein, also das Ranking ist
ja eben ein bisschen... Wenn wir nochmal über dasselbe Thema sprechen, über das wir eben gesprochen haben, würde ich dir einen Hinweis geben.
Ja, mach das. Also meine Nummer 3 ist die Ibiza-Affäre.
Okay.
Lief jetzt unlängst erst im Oktober bei Sky.
Und wir sind wirklich bei der Nummer 3, nicht bei der Nummer 4. Was ist denn deine Nummer 4 gewesen?
Meine Nummer 4? Nee, ich habe Freitag nach Juice, dann der Rebell und jetzt ist...
Ah, der Rebell.
Der Rebell. Ibiza-Affäre ist eine Verfilmung derselben, die man, glaube ich, jetzt gar nicht groß erklären muss.
Hatten wir im Oktober
Podcast? Genau, hatten wir da einen Podcast.
So, glaube ich. Ne?
Also Causa Heinz-Christian Strache, der sich beim Koksen auf Ibiza dazu verleiten lässt, halb Österreich zu verscherbeln, damit er wiedergewählt wird mit Hilfe einer russischen Oligarchin, die gefaked war.
Aber Österreich hat uns, seit wir im Podcast darüber gesprochen haben, auch in Sachen Skandale so oft überholt, dass wir entweder nochmal neu drüber sprechen oder eben das ganz kurz.
Genau, ein sprudelnder Quell der Skandale jetzt ist mittlerweile, ist die Regierung wieder eine neue und Heinz-Christian Strache kommt wohl auch nicht mehr richtig auf die Beine, man weiß es nicht, aber diese Verfilmung ist wirklich hochinteressant von Christoph Scheer als Regisseur. Sie erzählt die Geschichte am Beispiel eines real existierenden Wiener Anwalts namens Ramin Mirfakray und des Privatdetektivs Julian Hessenthaler.
Ja, die heißen auch, glaube ich, so, wie sie in Realität
heißen. Die heißen tatsächlich so? Ja,
die Namen sind, glaube ich, alle erstaunlicherweise in der Serie so wie in der Realität.
Genau, also auch von Strache und allem.
Weil es ja auch auf dem Sachbuch von diesen Süddeutsche Zeitung-Autoren beruht.
Ne? Ja. Und das ist, also die beiden versuchen aus verschiedenen Gründen, teilweise aus persönlichen, teilweise aus politischen, teilweise aus gesellschaftsphilosophischen Gründen, versuchen sie, weil sie Informationen über die Verstrickung von Heinz-Christian Strache bekommen in dunkle Geschäfte, versuchen sie ihn halt dadurch zu überführen, dadurch vorzuführen, dass sie halt diese Situation in Ibiza inszenieren und er fällt auch prompt drauf rein. Und daraufhin wird Heinz-Christian Rache gestürzt. Und dieser ganzen Geschichte gehen zwei süddeutsche Zeitungsreporter namens Obermeier und Obermeier nicht verwandt und verschwägert miteinander auf den Grund. Und,
die übrigens doch von Schauspielern gespielt werden.
Die übrigens doch,
du hattest beim letzten Podcast darauf bestand, dass die sich selbst spielen,
genau,
was ich Haus ziemlich absurd fand,
weil
die das eigentlich relativ schauspielerisch gut lösen.
Genau, aber die sehen natürlich
aus wie Journalisten, deswegen dachtest du wahrscheinlich.
Vielleicht dachte ich das nicht. Nee, und ich habe tatsächlich mit einem schon mal zu tun gehabt und der sieht ihm sehr, sehr ähnlich, dem Original. Also ich habe mich blenden lassen, aber das ist ja dann auch, hat Sky dann ja offenbar ganz richtig gemacht. So.
Genau.
Und
du
ich
sagst es, es läuft bei Sky nach wie vor dort in der On-Demand-Mediathek.
Ja, vier Teile lang.
Zu kriegen.
Ja. Kann man sich so reinsorgen. Nikolaus Ovtcharek spielt diesen Privatdetektiv mit der gebotenen, versoffenen Schmierigkeit, die ihn immer auszeichnet, mit so einer schmierigen Brillanz, so einem fiebrigen Eifer. Ist geil, dem dabei zuzugucken, wie sie halt so Blut lecken und auf ihrer Fährte irgendwann aufhören, nach links und rechts zu gucken und nur noch die Beute und das Opfer im Blick haben. Aus den hehrsten Motiven heraus, aber trotzdem irgendwann noch ständig in Gefahr, halt links und rechts der Moral wieder runterzukippen. Und das ist stark.
Also ich fand, mir hat die Serie auch sehr gut gefallen. Vielleicht wäre sie bei mir so in der Top 10 oder so drin gewesen. Ich hatte so das Gefühl, also das deutschsprachiges Fernsehen oder Filmserie selten so nah dran war an so klassisch guten Polit-Stoffen, so wie All the President's Men oder so. Was natürlich eine Adelung ist, wenn man das damit vergleicht, aber es ist wirklich so ein richtig toll gemachter Polit-Thriller, der Mäuschen spielt bei so einer Affäre, die jeder kennt. Und mir hat es auch gut gefallen. Und Nikolas Ovčarek, vielleicht sprechen wir ja über den im Januar-Podcast.
Der Pass.
Zweite Staffel der Pass. Also ich werde auf jeden Fall jetzt über die Feiertage und zwischen den Jahren reinschauen. Und mal gucken, ob es die zweite Staffel von der tollen Serie Der Pass auch lohnt zu besprechen.
Man kann sich es kaum vorstellen, so gut wie die erste war, aber mal schauen.
Genau, schauen wir mal. Aber das musste ich jetzt leider noch loswerden, als du den Namen Nikolas Ovčarek erwähnt hast. Wo sind wir angekommen?
Wir sind jetzt bei deiner Nummer 3, glaube ich. Aber ich habe nämlich gerade eben, du hast doch vorhin, du hast zwei Dokumentationen erwähnt, die du an Nummer 5 gehabt hättest. Ne? Du hast gesagt, der Maulwurf.
Investigation.
Die Investigation, die habe ich nämlich doch nicht. Ich habe sie sozusagen hier auf der Shortlist in der Ecke.
Ah ja.
Aber ich habe sie tatsächlich dann.
Ja, dann bin ich sozusagen doppelt dran, aber wir wollen euch jetzt nicht lange quälen, sondern machen es kurz. Also auf meiner Nummer 5 war eben neben dieser Dokumentation der Maulwurf, über die wir anscheinend noch später sprechen werden, eben auch eine dänische Krimiserie, wenn man so will. Und zwar The Investigation, der Mord an Kim Wall, lief, wir haben im Februar-Podcast darüber gesprochen, das geht auch so ähnlich wie hier die Ibiza-Affäre auf einen realen Fall zurück, den wahrscheinlich fast jeder kennt. Und zwar 2017 war das, glaube ich, da ist eine junge schwedische Journalistin abends zu einem Fremden, hieß ein Tüftler, in ein von ihm selbst gebautes U-Boot gestiegen und ist verschwunden. In Kopenhagen war das, glaube ich, die kam aus Schweden rüber nach Kopenhagen. Als die Polizei ermittelt, hat der U-Boot-Erbauer und Kapitän immer neue Versionen davon zu bieten, was in der besagten Nacht passiert ist. Tatsächlich hat dieser Mann die Frau getötet bei diesem U-Boot-Trip. Und die Serie The Investigation erinnert nicht nur an diesen wahren, spektakulären Kriminalfall aus dem Sommer 2017, sondern sie baut diesen Fall extrem detailgetreu nach und das in einer Form einer sechsteiligen Miniserie bei RTL-Streamingdienst TV Now. Mittlerweile heißt der RTL Plus und man kann die Serie, soweit ich weiß, da immer noch sehen. Das ist keine Eigenproduktion von RTL, das ist wie gesagt eine dänische oder dänisch-schwedische Produktion. Und also es ist, selbst wenn man sagt, ja, ich bin Fan von dänischen, also Scandic Noir oder dänischen Serien wie Die Brücke oder Kommissarin Lund, es ist trotzdem nochmal was ganz anderes, weil man sieht sozusagen einer polizeilichen Ermittlung, die dem realen Fall extrem nachempfunden ist, in Echtzeit zu. Also es ist eine sehr langsame Serie. Mhm. Man sieht genau, wie Polizeiarbeit funktioniert. Man begleitet die Ermittler bei all diesen Details und es ist praktisch so eine Hommage, kann man fast schon sagen, an so akribische Polizeiarbeit, die dazu führt, dass eben ein fieser Täter, den man in der ganzen Serie übrigens nicht sieht.
Man sieht ihn genau.
Man wartet immer darauf, wann kommt denn jetzt dieser.
Er wird ab und zu mal so hereingebeten und dann ist er wohl im Haus und soll angeblich im anderen Raum sein.
Hinten oder als Schatten oder so gesagt, man sieht ihn einfach nicht. Ich glaube auch tatsächlich, man wollte ihm kein Forum geben.
Vielleicht.
Aber es ist umso genialer, weil die Serie sich sozusagen mit den Hinterbliebenen, mit den Eltern von der Kim Wall beschäftigt, aber eben vor allem aus Sicht dieser Ermittler erzählt. Und also es ist eine Serie, ich glaube, ich habe noch keine Serie gesehen, wo so viel Zeit damit verbracht wird, wie der Kommissar im Auto fährt über irgendwelche trüben dänischen Straßen und ab und zu klingelt mal das Telefon und er muss irgendwas besprechen oder so. Aber dir hat es damals auch sehr gut gefallen.
Ich habe so gut besprochen, aber ich kann auf keinen Fall eine skandinavische Serie mit in ein Best-of nehmen, so gut sie auch ist, weil ich die nicht im Original gucken kann. Und du kriegst, es ist ein bisschen Wohlfall mittlerweile, ich reite das immer so zu, dieses Synchron-Ding, aber du kriegst skandinavische Serien nicht so lippensynchron synchronisiert, weil diese beiden Sprachmelodien zu weit auseinander liegen, also die Textlängen liegen zu weit auseinander. Und deswegen ist die deutsche Synchronisation von skandinavischen Serien immer viel zu langsam. Die müssen unglaublich langsam reden, damit sie einigermaßen lippensynchron sind. Und das ist eine Zumutung. Und deswegen fand ich, sonst hätte ich auch sowas wie Be Foreigners zum Beispiel, eine ganz tolle Serie.
Ja, hatte ich auch in meiner Top 10 wäre Be Foreigners, glaube ich, auch drin gewesen. Ja. Und lustigerweise, wir können vielleicht am Ende nochmal so ein bisschen drüber quatschen, was so so renommierte Medien so in ihren besten Listen haben. BeForeigners taucht da auch häufiger mal auf. Gibt es, glaube ich, immer noch in der ARD-Mediathek. Haben wir auch hier im Podcast besprochen. Aber was, das ist lustig, was du sagst über die skandinavischen Serien und die Synchronisation, weil ich bin ja auch so jemand, ich kann mir irgendwie nichts Englisches auf Deutsch angucken. Und bei den skandinavischen Serien habe ich irgendwie so ein, das gelernt, dass ich das halt tue. Ja? Also ich habe mich daran gewöhnt und mich stört es ehrlich gesagt nicht. Und ich, dabei fällt mir ein, dass ich tatsächlich mal die Serie Borgen, also diese ganz tolle Polizserie aus den 10er Jahren, die jeder kennt oder wer sie nicht kennt, sollte sie sich unbedingt angucken. Das ist wahrscheinlich, die wäre wahrscheinlich in der Jahrzehnts-Top 5 bei mir drin und bei vielen anderen Leuten auch. Da habe ich mal ein, als es noch von der zweiten oder dritten Staffel vom Sender auf Arte lief, das damals noch keine synchronisierte Fassung gab, habe ich mal eine dänische Fassung mit englischen Untertiteln geguckt und es war mir nicht, ich war völlig fertig nach der Dreiviertelstunde, weil in der Polizserie in Borgen wird so viel geredet, in diesem Dänisch, was kein Mensch versteht.
Ja.
Die Dänen mit, zum Teil. Außer Dänen vielleicht zum Teil. Und dann auch noch mit englischen Untertitelungen, wo du kaum mit dem Lesen hinterherkamst. Mhm. Und dann habe ich irgendwie aufgegeben und habe es auf Deutsch gesehen und habe mich auch prächtig unterhalten. Aber
genau. Ja, es ist so ein bisschen alternativlos halt. Also wenn man sich, man muss sich darauf einlassen, das dann halt in der Synchronisation zu gucken. Und ich müsste da jetzt auch mal über meinen Schatten springen. Ich weiß ja, dass es eine gute Serie ist. Ich weiß, dass viele dänische oder skandinavische Formate wirklich sehr sehenswert sind. Ich habe auch Die Brücke zum Beispiel, habe ich mal im Original geguckt, weil ich das auf DVD hatte und das dann mit deutschen Untertiteln gucken konnte. Das ist auch tatsächlich nicht so einfach. Also dieses Dänisch, weil das so fremd ist, obwohl das uns so nah ist, gerade hier in Norddeutschland. Deswegen
der Aussprache, ne? Wenn so. wenn du die Sprache liest, denkst du noch, ja, das kann man ja, das ist ja so ähnlich, aber wenn du es hörst, bist du lost.
Die ist wirklich, die lenkt einen so ab dann davon, dass man es nicht versteht. Aber genau. So, du hast schon recht, so man kann sich da, weil es keine Alternative gibt, kann man sich ein bisschen darauf einlassen und das tue ich auch, wenn es eine gute Serie ist. Und das habe ich auch hier getan und ich fand sie gut. Aber so eine Bestenliste schafft sie es dann nicht, weil mir das zu anstrengend
ist. Ich glaube, ich habe sie auf der Bestenliste, weil sie, glaube ich, wirklich aufgrund dieser Langsamkeiten, dieses Detailreichtums irgendwie so ein bisschen outstanding ist. Ich kenne keine Serie, die so ähnlich ist. Und das ist aber auch eine gute Überleitung zu meiner Nummer 3, weil das ist nochmal eine dänische Serie. Und das ist, glaube ich, die einzige Serie, wir haben hier im Juli-Podcast drüber gesprochen, die man momentan nicht sehen kann. Und zwar ist das die Serie Wenn die Stille einkehrt, die 10 Folgen, 55 Minuten, also ein ziemliches Brett. Eine Serie, die eine größere Gruppe von Protagonisten eines Terroranschlags begleitet. Also ich glaube, es sind 8 oder 10 oder 12, deren Leben teilweise zusammenhängt, teilweise auch nicht. Das wird dann im Laufe der Serie aufgeklärt. Und die Serie geht praktisch damit los, dass Leute in einem Restaurant sitzen und nette Gespräche haben. Es kommen zwei Typen mit Maschinenpistolen rein und mähen alles nieder. Und danach wird praktisch die 5 Tage vor diesem Terroranschlag erzählt und die Zeit danach, ab Folge 5. Also ein tolles Design von der Serie. In der zentralen mittleren Folge sieht man dann den Tag des Terroranschlags selbst.
Und der wird immer präsenter, ne? Also ja, dieser Anschlag wird immer präsenter. Also
es gibt immer auch so Snippets, wie so Traumsequenzen, ja. So ganz kurze, die haben manchmal nur so 2 Sekunden, wo Leute sich an irgendein Detail aus diesem Massaker erinnern. Und das ist aber so toll dazwischen geschnitten, dass man in der Regel nicht sieht, wer da jetzt tatsächlich gestorben ist oder wen es erwischt hat, sondern es sind immer nur so Details, die so diesen Horror, dieses Grauen transportieren. Übrigens unglaublich plastisch, diese Folge, wo der Terroranschlag selbst gezeigt wird, diese 5. oder 6. Folge, ist ein echtes Brett. Aber ansonsten ist das eine psychologische Serie, die praktisch das Leben von den Leuten davor und danach erzählt. Und das ist ein wahnsinnig tolles Ensemble. Das ist sensationell gut geschrieben. Und das ist ein wirklicher Geheimtipp, weil ich habe das ein paar Leuten empfohlen, die mir haben ja wirklich alle gedankt dafür, weil die das alle also auch inhaliert haben und gesagt haben, das war eine ganz tolle Empfehlung. Und das Blöde ist aber, wenn die Stille einkehrt, kann man momentan nirgendwo sehen. Es gehört, glaube ich, zu den ganz wenigen Formaten, die du selbst, wenn du sie bei Suchmaschinen wie Wer streamt ist oder sowas eingibst, keine Ergebnisse erzielt. Also die Serie lief bei Arte im Juli, also lief auch im Fernsehen, aber lief in der Mediathek ab Juli. War natürlich eine ganze Zeit lang da vertreten, ist aber aktuell nicht dort vertreten. Okay. Ich glaube, man kann es noch nicht mal auf DVD kaufen. Also Leute, macht
Leute, notiert guckt euch das nicht an.
Guckt es euch an. Das ist wirklich, also ich hätte die Serie auch noch höher ranken können, weil das ist wirklich eines der eine der ergreifendsten Fernseherfahrungen, also Serienerfahrung, eine der Sachen, die mich mit am meisten gefesselt haben in diesem Jahr.
Du bist ja steil hier.
Ich weiß, du hast es, glaube ich, nicht zu Ende geguckt damals.
Du hast
drei Folgen gesehen.
Genau, zwei,
und noch nicht mal ganz dich, so. Und das zieht dich mehr und mehr rein. Und du willst bei jedem Charakter wissen, was ist passiert, wie geht's weiter. Ja. Du bangst mit den Leuten, du hoffst, dass es gut wird. Es ist sensationell geschrieben.
Und ja, aber ich bin so professionell deformiert, weil ich tatsächlich praktisch nur noch gucke, worüber ich schreibe.
Deswegen,
oder was wir hier im Podcast besprechen. So. Und das hatte ich halt, nicht besprochen. Und dann habe ich keine Zeit und auch nicht die Muße dafür. Wie viel, 8 oder 10 Teile?
10 Teile, es sind tatsächlich fast 10 Stunden, die man da verbringt. Und ich würde auch eine zweite Staffel mir angucken.
Ja, vielleicht, wenn es irgendwann wieder läuft, vielleicht mache ich das dann tatsächlich mal. Ich habe das damals auch schon gehabt, mache ich das denn irgendwann? Also wer weiß, ob ich es mal tue. Aber ich kann deswegen jetzt nicht so gut mitdiskutieren.
Ich finde auch, wir haben ausgiebig darüber.
Ja,
was fandst du?
Ich fand diese Art und Weise, wie dieser Anteil des Terroranschlags langsam wächst, also so anteilig an der Gesamtfolge. In der ersten Folge wirklich nur so ganz kleine Snippets, in der zweiten Folge schon so ein paar mehr, in der dritten Folge wieder ein bisschen mehr, und das steuert halt so auf diesen Klimax zu zeigen, was damals wirklich passiert ist. Und das zeigt, wie wichtig den Leuten es ist, was das den Menschen macht und wie unwichtig verglichen damit es für sie ist, warum Menschen sowas machen. Ja.
Es ist, du hast damals ein bisschen über den politischen Aspekt der Serie gesprochen, aber es ist eigentlich vor allem eine menschliche, psychologische Serie. Also es ist auch überhaupt nicht didaktisch, dass er sagt, da brauchen wir jetzt einen, der hat es so verarbeitet, und dann brauchen wir jemanden, die hat es so gemacht und so. Und guck mal hier, und die hat die Spätfolgen oder sowas, ne, in Sachen posttraumatische Belastungsstörung. Das kommt alles irgendwie vor, aber es steht nicht im Zentrum.
Ja.
Also es wird wirklich der ganze Mensch erzählt, und deswegen leidest du und lebst mit diesen Menschen mit. Und also wie gesagt, eine meiner absoluten Lieblingsserien des Jahres.
Ja.
Wenn die Stille eintritt, die ich natürlich auf Deutsch gesehen habe.
Ja.
aber genau, wir kommen wie zu sonst? Deiner Nummer 2.
Nummer 2, ja. Meine Nummer 2 ist ein bisschen kompliziert, weil es ist im Grunde genommen gar kein Format, sondern es ist ein ganzer Sender. Ich hab mir so angeschaut, was hat TV Now?
RTL, ne?
Beziehungsweise TV Now beziehungsweise RTL Plus, also so die Streaming-Plattform von RTL. Ich bin das große RTL-Fan.
Sollte ein Witz sein, du bist jetzt
wirklich... Ich mach mal weiter.
Die
besten Witze erzählt die Wirklichkeit. Ich habe so durchgeguckt, was hat TV Now beziehungsweise mittlerweile RTL Plus alles gebracht an Eigenproduktionen in den letzten 12 Monaten. Du hast die Investigation gerade angesprochen, was aber ja keine Eigenproduktion
haben sie eingekauft,
ist, sondern ein Lizenzprodukt. Ja. Trotzdem lief es dort.
Ja.
Und dann gab es so Sachen wie die Wirecard-Story. Es gab 8 Zeugen mit Alexandra Maria Lara
als Profilerin. Da habe ich eine Folge gesehen und fand die so, naja.
Ich fand es sehr gut. Ich habe auch einiges davon geguckt, weil ich auch sehr viel drüber geschrieben habe. Es gab so Sachen wie Mirella Schulze rettet die Welt, von so ein Stück von Ralf Husmann.
Haben wir sogar auch im Podcast gehabt.
Haben wir auch gehabt.
Damals habe ich noch gedacht, haben wir vielleicht ein bisschen zu gut wegkommen lassen. Kam auch bei der Kritik nicht so gut an. Ne?
Ja, die haben alle keine Ahnung. Wir wissen, was am besten ist.
War eigentlich die Idee davon.
Ne? Ja, genau. Mal. Es gab noch mehr. Es gab eine Schira-Verfilmung, Glauben. Es gab jetzt zuletzt Sissi. Habe ich ja, glaube ich, auch hier so ein bisschen gefeiert. Also als eine wirklich überraschende Neuadaption dieses uralten Stoffes.
War ich auch nicht ganz so bei dir?
Was ist denn hier los? Also, ich fand das alles, ich finde, dass sich RTL Plus so ein bisschen als wirklich sehr seriöse Streaming-Plattform in Deutschland aus deutscher Produktion oder aus deutschsprachiger Produktion etabliert hat, als etwas, was die einfach wirklich gute Serien kostet und gute Fiktion liefern. Und habe da aber jetzt hervorgehoben, so als meine Nummer 2, Faking Hitler.
Ach, tatsächlich.
So, als neue Spielart von Stonk, also Stonk Revisited sozusagen, diesmal nicht von Helmut Dietl, sondern von Tobi Baumann und Wolfgang, nee, nicht von, nee, von wem ist denn noch Faking Hitler, aber nicht von Tobi Baumann und Wolfgang Groß?
Ich weiß gar nicht, wer Regie geführt hat.
Doch, von Tobi.
Aber hatten wir ja im November-Podcast hier
genau.
auch ausgiebig. Ne?
Die das gemeinsam gefilmt haben, also zwei gleichberechtigte Regisseure. Und ich fand einfach diese Herangehensweise, dass es gleichzeitig ist, es ist ein humorvolles Stück, das den Humor aber nicht aus Pointen zieht, also aus dem Bedürfnis, humorvoll zu sein, wie Stonk zum Beispiel das brillant gemacht hat. Sondern einfach aus der Situation zweier unfassbarer Typen wie Gerd Heidemann und Konrad Kujau, gespielt von Lars Eidinger und Moritz Bleibtreu, die einfach durch die Art, wie sie sind, eine Tragikomik entfalten, die ins Bizarre hineingeht, dass diese Geschichte ergänzt noch durch diese Reporterin, gespielt von Sinje Irslinger, als Journalistin, die gleichzeitig die auf der Suche nach Beweisen dafür, dass Horst Tappert, der damalige Derrick-Darsteller bei der Waffen-SS war, auf die SS-Vergangenheit ihres eigenen Vaters stößt und dadurch...
Das darüber, ist aber der fiktive Teil.
Das ist der rein fiktive Teil, genau. Und darüber dann zu Daniel Donskoy, der jemand aus einer jüdischen Organisation, die so eine Art Nazi-Killer-Instinkt entwickelt haben, Nazi-Jäger-Instinkt, an die gerät, der wiederum so Querverweise hat zur Stern-Redaktion und zu diesen Hitler-Tagebüchern. Und das Ganze ist für mich eine wirklich, wirklich sehr, sehr runde Form von Reenactment, also von Historisierung, Fiktionalisierung eines historisch verbrieften Stoffes, der sich möglichst nah an der Realität abspielt, aber nicht viel daran hängen bleibt, sozusagen.
Ich fand die Serie ja auch recht ordentlich, aber bei mir ist so der berühmte Funke nicht so ganz übergesprungen. Der ist bei mir ja bei dem Podcast Faking Hitler übergesprungen, der praktisch dem Ganzen zugrunde liegt, wo die ganz viel von diesen mitgeschnittenen Originaltelefonaten zwischen Heidemann und Kujau irgendwie verwenden und wo man wirklich so ein bisschen mit dem Stecker im Ohr irgendwie auf einmal denkt, hier spiele ich Mäuschen bei historischen Gesprächen. Das hat mich so ein bisschen gekriegt. Ansonsten fand ich das ja ordentlich, aber ich habe es tatsächlich nicht zu Ende geguckt.
Okay, ich habe es zu Ende geguckt, obwohl ich sowas auch nicht zu Ende gucken müsste, weil es einfach, weil so zum Kritisieren reicht eigentlich immer Folge 1, 2, die letzte und zwischendurch ein bisschen querschauen. Also oft zu unserer Entschuldigung, das wäre auch anders technisch und zeitlich nicht machbar, sich alle Serien vollumfänglich von vorne bis hinten anzugucken. Ja. Das kann man machen, wenn man einen dicken Auftrag vom Spiegel hat oder sowas.
Oder aber wenn du angestellter Redakteur bist.
Oder wenn du angestellter Redakteur bist. Da wahrscheinlich aber sogar noch weniger, weil die auch noch einiges anderes zu tun haben. So. Keine Ahnung, wir können das nicht. Ich habe es in diesem Fall gemacht und ich fand es, dieses Ranking jetzt Platz 1, 2, 3, 4, 5, 6, das ist jetzt ein bisschen wahllos und ein bisschen virtuell. Es könnte jedes von diesen Formaten könnte...
Ja, jetzt mach mal nicht unser Ranking kaputt, ne?
Ich mach nicht, dass du sagst,
es ist eigentlich egal, ob ich das auf Platz 1 oder 5 habe.
Aber so, ich weiß ja auch, was auf deinen Plätzen 1 und 2 ist und eins davon teilen wir. Und ich schätze mal, der Maulwurf kommt jetzt bei dir an Platz 2?
Nein, es war ja umgedreht. Der Maulwurf wäre bei mir auf Platz 5
gekommen. Platz 5 gewesen, stimmt.
Und du sagtest, nee, den habe ich höher, aber ich bin doch jetzt eigentlich mit meinem Platz 2
dran. Du bist jetzt erst mit 2 dran?
Genau.
Ah, okay.
Also,
guck mal, ich krieg alles durcheinander.
Guck mal, wir haben nur 5. 5 Ranks und du bist hier schon...
Ich bin Journalist, kein Mathematiker.
Irgendwie. Kommen wir zu meiner Nummer 2. Die kann man schauen, im Gegensatz zu Wenn die Stille einkehrt. Aber wir haben hier tatsächlich nicht drüber gesprochen. Und ich habe auch in meinem bisherigen Journalistenleben noch nie über diese Serie gesprochen. Nein, es ist tatsächlich eine Serie, die ich privat entdeckt habe und die mich und da
gute Zeit, schlechte Zeit.
Nein, die nicht nur mich, sondern auch meine Frau und meinen 11-jährigen Sohn süchtig gemacht hat. Und zwar ist es Ted Lasso.
Ted Lasso, stimmt.
Ja. Ted Lasso ist natürlich irgendwie eine der meistdiskutierten Serien der letzten beiden Jahre. Ich sag mal, die zweite Staffel ist im Sommer gekommen und ich bin dann irgendwie natürlich mit der ersten Staffel eingestiegen und hatte dann sozusagen zwei Staffeln, die wir dann weggucken konnten. Und Ted Lasso kennt natürlich jeder, weil so viel darüber gesprochen und geschrieben wurde. Ich glaube, die letzten Emmys, die Comedy-Kategorie der letzten Emmys hat Ted Lasso, glaube ich, komplett abgeräumt, bis auf die Kategorie weibliche Hauptdarstellerin, weil es gibt keine eindeutige Hauptdarstellerin bei Ted Lasso. Aber ich glaube, beste Serie, bester Hauptdarsteller, bester Nebendarsteller, bester Nebendarstellerin. Worin geht's in Ted Lasso? Ted Lasso ist eine amerikanische Comedy-Serie mit Jason Sudeikis, der diesen Ted Lasso spielt. Er ist ein amerikanischer College-Football-Trainer, der so ein, zwei Erfolge erzielt hat und der von einem englischen Fußball-Premier League-Abstiegskandidaten als Trainer engagiert wird. Und zwar ist der Hintergrund, dass die Besitzerin dieses Teams, das ist ein Londoner Underdog-Team, die möchte diesen Club fertig machen, weil sozusagen das Lieblingskind ihres mittlerweile geschiedenen Mannes, den sie hasst, die will den Club fertig machen und wünscht ihm sozusagen alles Schlechte, obwohl sie da sozusagen die Präsidentin ist und will also jemanden engagieren, der von Tuten und Blasen keine Ahnung hat. Dieser Ted Lasso ist ein ganz besonderer Charakter. Das ist so ein All-American-Positive-Guy, also so wie man ihn irgendwie aus so Screwball Comedies aus den 40ern Jahren, so wie James Stewart oder so, kannte. Also jemand, der immer gute Laune hat, der immer nett ist, der alle Leute liebt und der praktisch mit dieser Art da in London ankommt und praktisch versucht, mit seiner Energie und seiner Liebe zu den Menschen diesen Club umzukrempeln und der sie dann auch alle kriegt. Und Ted Lasso ist eben nicht nur ein Stück, was über diesen Typen ist. Am Anfang ist es noch ein bisschen fokussierter auf ihn, sondern es geht um das ganze Ensemble in diesem Club. Also um die Spieler, um verschiedene Spieler, um den Zeugwart, um die Präsidentin, um die Freundin von Spielern. Das ist also, ich glaube, es gibt kein, und es stand auch in anderen Kritiken, es gibt kein Ensemblestück, was mit so vielen tollen Figuren, was auch so sensationell gut geschrieben ist, wie Ted Lasso, was so unterhaltsam ist. Und es ist ein absolutes Feel-Good-Programm. Also es ist etwas, was gerade jetzt in der Corona-Zeit einen total upliftet und irgendwie einen mit Liebe und guter Laune erfüllt. Und das, obwohl es teilweise sehr, sehr klug erzählt, also sehr tolle Sachen erzählt. Es ist keine richtige Sportserie, also es spielt zwar in diesem Umfeld eines Fußballclubs, aber es ist so eine Art Fantasiefußball, kann man sagen. Also
das ist Apple, nicht, ne? Oder
wovon? Ja, es ist Apple TV Plus. Es ist auch der große Kracher von Apple TV Plus. Also Apple TV Plus hatte ja am Anfang, klar, die haben Geld wie Heu, aber die haben ja gerade mit den ersten Serien, die sie gemacht haben, viele Kritiker nicht so überzeugt. In letzter Zeit gibt es immer mehr sehr gute Sachen auf Apple TV Plus. Wir haben auch über einige, du hast Physical erwähnt, wir haben über Mr. Corman gesprochen, das sind jetzt zwei eher kleine Serien, die wir hatten, aber es gibt auch so, ich glaube, For All Mankind, die zweite Staffel ist überall in den besten Listen ganz weit oben.
Was ist mit diesem Kevin Get the Fuck Out? Nee, wie heißt das? War das auch Apple?
Nee, das ist nicht Apple, das läuft, glaube ich, bei Amazon, ja.
Diese Mischung
Kevin
aus
Kevin Can Fuck Sitcom. Himself.
Kevin Can Fuck Himself,
okay. Wobei, da hatten wir ja drüber gesprochen, das hätte ich, glaube ich, nicht auf der besten Liste, das ist eher aufgrund der Idee oder des Konzepts.
Genau, die
Aber
Idee
uns,
ist über, ja.
Lass
Egal.
Uns kurz bei Ted Lasso bleiben. Ted Lasso. Ich glaube, du hast nicht viel geguckt.
Nee, ich hab tatsächlich von der ersten Staffel habe ich nur die erste Folge gesehen.
Ja.
Und von der zweiten Staffel habe ich auch die erste Folge gesehen, die beide aber extrem andeuten, also die erste Folge deutet stark an, was das für ein Potenzial hat.
Ja.
Die zweite, auch auf eine Art, da geht es.
Du hast wahrscheinlich gar nicht kapiert, weil das knüpft ja direkt am Ende der ersten Staffel praktisch an, die zweite Staffel.
Genau, ich hab's nicht.
Geht praktisch nahtlos weiter.
Ja,
und,
ich hab's nicht
also
kapiert.
Also wer Apple TV Plus hat oder demnächst ein Apple-Gerät kauft und deswegen diesen Sender ein Jahr gratis hat, der sollte Ted Lasso mal anchecken. Ich kenne Leute aus meinem Freundeskreis, die sagen, nee, ich interessiere mich null für Fußball oder auch für Sport, deswegen gucke ich mir die Serie nicht an. Das hat also, das ist überhaupt kein Hinderungsgrund. Man muss kein Fußballkenner oder Fan sein, um Ted Lasso zu lieben. Und Ted Lasso ist eine Serie, die dein Leben qualitativ besser macht, weil man einfach wesentlich besser drauf ist in der Zeit, in der man Ted Lasso guckt und sich jeden Abend auf die nächste Episode freut.
Aber was ist, wenn man schlecht drauf kommen möchte und gar nicht gut drauf sein will in diesen
komischen
Zeiten?
Dann muss man vielleicht deine Nummer 2 oder wo sind wir mittlerweile angekommen?
Wir sind jetzt, bei mir sind wir schon bei der Nummer 1.
Ja, also siehst du mal, wie schlecht ich hier auch mitzähle. Sieht ja wirklich, Nummer 2 war bei dir?
Meine ist Nummer 1, jetzt kommt meine Nummer 1. Giovanni Zarella, diese Giovanni Zarella Show. Nee, stimmt nicht, ich hab gelogen.
Nee, gut, sag mal.
Soll ich
bin
schon
fertig mit Ted Lasso.
Ja, nee, weil meine Nummer 1 kennst du, das ist der Maulwurf. Ich habe tatsächlich so, wo man echt richtig schlecht drauf kommt.
Ich finde, bei der Maulwurf kommt man nicht schlecht drauf.
Also wenn man merkt, was es für schlechte Menschen in der Welt gibt, so, das realisiert man bei diesem Zweiteiler schon sehr. Also Zweiteiler ist es, weil es nur mal 92 Minuten sind. Es gibt auch, glaube ich, genügend Sender, die würden daraus 45 Minuten machen oder das anders deklarieren. Aber es sind, glaube ich, zweimal 90 Minuten oder zweimal 2 Stunden. Das sind 2 relativ lange Blöcke.
Vielleicht, wir hatten zwar den Maulwurf hier im Podcast des Monats. Muss ich mal gucken.
April war das.
Also relativ am Anfang. April, also ist schon ein bisschen her. Du musst vielleicht noch mal ganz
kurz sagen. Naja, wollte ich sowieso, klar.
Worum es geht.
Ja, es geht um einen dänischen Regisseur namens Mads Brügger, der selber schon eine Dokumentation über Nordkorea gedreht hat, in Nordkorea gedreht hat, seitdem aber persona non grata ist beim Regime in diesem Land, in dieser Diktatur und nicht mehr rein darf. Und deswegen hat er, um eine weitere Geschichte darüber zu machen, über den Irrsinn dieses steinzeitkommunistischen Systems, hat er sich einen arbeitslosen Koch engagiert namens Ulrich Larsen, hat ihn an seine Seite einen Fremdenlegionär gepackt.
Geht die Geschichte nicht von diesem arbeitslosen Koch aus? Und der kommt auf den Regisseur zu und sagt...
Weil der weiß, dass der schon mal da gefilmt hat. Das kann sein, das weiß ich gar nicht mehr so genau.
Erzähl mal weiter.
Nee, kann sein. Also wo die Initiative liegt, weiß ich gar nicht. Aber Tatsache ist, dass dieser Ulrich Larsen halt sich mit so einem internationalen Freundeskreis Nordkoreas anfreundet, sich da so reinwanzt und versucht, Vertrauen zu denen gewinnen, um die zu demaskieren als das, was sie sind, nämlich ein diktatorisches, tyrannisches System, und versucht mit Hilfe eines Fremdenlegionärs namens, wie heißt der, Yuri Latrasch Overtrupp, der getarnt als Mr. James. Er spielt einen Milliardär, und die leiern es an, dass sie eine Waffenfabrik mit Hilfe internationaler Geldgeber in Nordkorea bauen, die einen...
Nein, in Afrika wollen sie die bauen.
In Afrika bauen?
Ist schon so lange her.
In Afrika bauen, aber um Nordkorea mit Waffen zu beliefern.
Genau.
Und das ist, man guckt sich diese 2x90 Minuten an, wie die sich in eine unfassbare Todesgefahr begeben, dass sie die Reisen dahin sind, verkabelt. Bei Entdeckung droht denen nicht nur die Todesstrafe, sondern die Vierteilung.
Sie treffen sich also mit unglaublich gefährlichen Leuten, Waffenhändlern, dann diesen politischen Spin-Doctors da in Nordkorea. Und im Prinzip ist es eine Agentengeschichte, die sich 2 oder 3, wenn man den Regisseur dazu zählt, Amateure ausgedacht haben. Mhm. Also nach dem Motto, so als würden du und ich jetzt sagen, Jan, hast du nicht mal Lust, irgendwie so ein Unrechtssystem zu demaskieren, indem wir uns da in den inneren Zirkel irgendwie hochgaukeln? Und würde jeder sagen, ja, was ist das für eine idiotische Geschichte? Und genau das haben diese Leute aber über Jahre gemacht.
Über viele Jahre
haben sie diese Doppelidentität gelebt,
ja.
Und haben sich praktisch bis in die inneren Entscheidungszirkel von dem Regime in Nordkorea hinaufgegaukelt, gespielt, und das dann eben alles mit versteckter Kamera und Tonbandgeräten aufgezeichnet. Und daraus ist dieser Film entstanden. Und ich glaube, ich habe nie so selten so feuchte Hände beim Zuschauen gehabt, wie bei diesen Szenen, wo die dann in ihrer Tarnung sozusagen dann sich mit diesen Leuten treffen und versuchen, ihre Geschichte zu verkaufen.
Genau, also mehrere Situationen, in der er kurz vorm Auffliegen ist. Also sowas wie, dass er mit einem vom Regime oder einem so Mittelsmann, der direkt verlinkt ist mit diesem Regime, spricht, und er sagt, okay, ich muss jetzt mal einen Wanzentest bei ihm machen. Der hat so einen Wanzen... Wanzendetektor, und der ist von oben bis unten verwanzt, und wenn er da erwischt worden wäre, das hätte sein Todesurteil sein können, und dann fängt er halt an, ihn da mit diesem Gerät abzutasten. Es gibt auch ein Signal, aber er sagt, ach nee, das geht schnell, das ist halt in irgendeinem anderen Grund, und ist ja alles okay mit dir, und danach muss dieser Koch erstmal kotzen gehen, weil er so eine Angst hatte in dem Moment, und sowas passiert ständig, und das ist bis zum Schluss ungeklärt, warum er das gemacht hat, weil viel Geld verdient haben kann er damit nicht. Nee. Er begibt sich in Lebensgefahr, er musste seine Familie, glaube ich, 10 Jahre lang oder für Ewigkeiten, hat er seine Familie mit diesem Doppelleben komplett hintergangen.
Also wir reden jetzt über den Koch, ne? Der eigentliche Protagonist.
Ja. Und am Ende ist dann so, zum Schluss beichtet er es auch seiner Frau.
Ja, und das ist eine ganz tolle Szene, ne? Weil die Frau natürlich aus allen Wolken fällt und sagt, du hast hier 10 Jahre mir was vorgespielt, und es nicht so ganz klar ist, wie die Geschichte ausgeht.
Nee. Aber ich war von einer Doku, glaube ich, noch nie so fasziniert. Ja. Und eine Doku hat noch nie so eine fiktionale Kraft entwickelt. Mhm. Zumindest bei denen, die ich gesehen habe. Deswegen ist das meine Nummer eins.
Ich kann es total nachvollziehen, weil es ist ja auch meine Lieblingsdoku des Jahres. Und ich habe extra auch nochmal nachgeschaut. Es gibt die tatsächlich in der ZDF-Mediathek immer noch zu schauen.
Geil.
Also solltet ihr unbedingt tun, wenn ihr es noch nicht getan habt. Jan, weißt du, was meine Nummer eins ist?
Soll ich?
Rate mal.
Naja, du hast Mare of Easttown noch nicht gehabt.
Ja.
Also von daher, und du hast
meine so Nummer eins ja. ist tatsächlich Mare of Easttown.
Ja. Ich hätte sie auch genommen, aber ich habe gedacht, so, ich das weiß, dass es deine Nummer eins ist.
Ja, deswegen. Ja. Also ich hatte überlegt, Ted Lasso, die Serie, die mir die beste Laune gemacht hat dieses Jahr, wenn die Stille einkehrt, die Serie, die mich, ja, wobei vielleicht der Effekt war vielleicht gar nicht so unterschiedlich, wenn man den vergleicht mit dem Effekt, was Mare of Easttown bei mir ausgelöst hat. Aber vielleicht habe ich Mare of Easttown deswegen auf Platz 1, weil sie einfach noch größer und wuchtiger ist in der, ich sag mal, Serienkunst als die etwas kleinere Produktion aus Dänemark. Mare of Easttown, man muss, glaube ich, gar nicht so viel darüber reden, weil es eine der meist diskutierten und auch meist mit Preisen ausgezeichneten Serien des Jahres ist. Gibt es nach wie vor, ist eine HBO-Serie. HBO-Sachen laufen ja nach wie vor immer noch bei Sky. Also Mare of Easttown kann man bei Sky, wenn man es hat, schauen oder sich bei Sky Ticket besorgt. Und es ist die große Serie der Kate Winslet, die da, Kate Winslet ist oft gut oder sehr gut, aber so gut wie sie hier als amerikanische Kleinstadt Police Officer ist, eben dieses Easttown, ein Suburb von Philadelphia, in dem sie eben als geschiedene Middle-Age-Woman ermittelt. Und ja, es ist auf der einen Seite eine klassische Kriminalgeschichte, klassischer Whodunit, weil eben das Verschwinden von Jugendlichen aufgeklärt werden soll. Ich glaube, es gibt zwei Mädchen, die oder ein Mädchen, was verschwunden ist, und ein Mädchen wird ermordet. Es spielt alles in dieser sehr abgewrackten und doch irgendwie herzlichen Community, die aber relativ sehr, sehr realistisch gezeichnet wird. Und es ist neben dem Krimi, ist es vor allem ein ganz großes, tolles Drama, weil die Figuren sind sensationell gezeichnet. Es ist sensationell geschrieben und gespielt, und es ist zu Recht, glaube ich, es ist nicht mit dem Emmy als beste Miniserie ausgezeichnet worden. Auch weil ich, nur Kate Winslet hat den Preis für die beste Hauptdarstellerin bekommen. Den Emmy für die beste Miniserie hat das Queen's Gambit, also das Damen-Gambit, bekommen, und das hat mich etwas gewundert, weil ich dachte so, ach Moment mal, das hätte ich vielleicht auch in der Liste gehabt.
Weil aber das ist
auch
ziemlich Jahr, gut. Oder?
Ich wollte gerade sagen, das lief im Herbst 2020 oder sogar im Sommer, und irgendwie war das bei den Emmys noch in dem gleichen Bewertungszeitraum.
Ja.
Ansonsten hätte wahrscheinlich, ich denke mal, die haben wahrscheinlich überlegt, wird es Mare of Easttown oder wird's Queen's Gambit, weil man muss natürlich auch sagen, die Kategorie Miniserie ist mittlerweile sehr viel bespielt. Das war vor ein paar Jahren noch anders. Da gab es da nicht so viel Konkurrenz, so von abgeschlossenen 6-Teilern oder 7-Teilern. Ich glaube, Mare of Easttown waren 7 Teile.
Die aber ja auch schnell mal zu einer Serie wachsen können, wenn sie merken, dass es funktioniert. Ne?
Genau.
Das wäre ja nicht das erste Mal. Ich hätte aber auch eine andere, also ich hätte hier eine in die Best-of-Liste reingenommen, wo ich auch zuerst dachte, die ist dieses Jahr gelaufen, ist sie nicht. Und das war diese Grand Army, die Netflix-Serie über diese New Yorker High School. Ich weiß gar nicht, ob du
die kennst. Die habe ich gar nicht gesehen.
Ah ja. Also ich habe mit das Beste, was ich jemals gesehen habe. Aber es ist jetzt natürlich ein bisschen doof, dass hier...
Was du nicht mit drin hast in der...
Nee, weil es letztes Jahr war.
Ach so, weil es letztes Jahr war.
Und ich habe auch nicht darüber geschrieben, weil es bei Netflix läuft, und Netflix ist ja immer ein bisschen schwierig mit dem Bemustern von Sachen. Das heißt, die haben da vorher gar nicht großartig Werbung betrieben. Ich habe es erst, als es schon lief, mitbekommen, und dann habe ich es aber durchgeguckt und war selten so traurig, dass vorbei war. Und das gibt's ja. Das war bei Mare of Easttown
genauso. Ist übrigens auch Mare of Easttown ist ja auch sowas, wo man Angst davor hat, wenn man sich über lange Zeit diese Spannung aufgebaut hat vor der Auflösung, das ist scheiße auflösen, und es ist, hast du es zu Ende geguckt?
Ja, ich habe es zu Ende geguckt.
Es ist wirklich toll aufgelöst.
Es ist ganz toll aufgelöst, sagen wir mal nicht, wie es aufgelöst
natürlich
wurde.
Natürlich nicht.
Ja. Aber ich habe auch, wir haben es ja hier besprochen und ich hatte anfangs den Fehler gemacht, dass ich es zu sehr als Krimi gesehen habe, zu dem Zeitpunkt, als wir hier drüber gesprochen haben. Und dann
funktioniert auf beiden eben gleichermaßen.
Genau, dann habe ich es, und ich habe es auch zu sehr durch die Augen meines Crushs auf Kate Winslet geguckt. Mhm. Und wenn man sich von den beiden Faktoren löst, also dieses Missbrauchsthema, das da mitschwelt, also Gewalt gegen Kinder, was ja immer so ein bisschen abturnt, weil es so wohlfeil ist. Aber das spielt hier wirklich eine untergeordnete Rolle. Es ist nur ein Vehikel, um eine großartige Gesellschaftsgeschichte zu erzählen. Deswegen pflichte ich dir bei. Ich hätte es auch mit drin gehabt, aber ich wollte dir als guter Ehemann
den Podcast. Als guter Podcast-Partner.
Ja.
Also ich wollte nochmal sagen, dass ich hatte extra nämlich mal geguckt, wer diese tolle Serie eigentlich gemacht hat. Und das ist ein Mensch, wusste ganz lange seinen Namen auswendig. Jetzt muss ich doch hier mal in meinen Unterlagen gucken. Der hat nämlich vor allem vorher, Brad Inglesby, das ist ein Typ, geboren 1980, also so Anfang 40, ist ein amerikanischer Drehbuchautor und Filmproduzent und der kommt eben aus, nicht aus Easttown,
sondern
aus der Nachbar, aus der Nachbargemeinde kommt der. Also der kommt aus diesen Suburbs von Philadelphia, die er da eben auch beschreibt. Und der hat schon ein paar Filme gemacht, auch viel so Independent-Kino, so wie zum Beispiel The Way Back mit Ben Affleck. Das ist, glaube ich, auch so ein Typ, der als Sporttrainer irgendwie wieder Fuß fassen will. Und die spielen immer irgendwie in diesen Philadelphia-Suburbs. Das ist lustig. Also das fand ich auch lustig, diese Vorstellung, dass ein Autor sagt, also ich schreibe dir ganz unterschiedliche Serienstoffe, aber die spielen immer in der Gegend, wo ich herkomme. In diesem Suburbia.
Ja, okay.
Und zwar auch immer an realen Orten. Ne? Und das fand ich noch einen lustigen kleinen Aspekt. Ich habe noch mal geschaut, was so insgesamt dieses Jahr in verschiedenen Medien auf den besten Listen ist und habe festgestellt, dass das sehr, sehr divers ist. Ne? Also du hast gerade gesagt, Netflix hatten wir gar nicht dabei. Also Squid Game taucht tatsächlich auch bei einigen Kritikern auf. Ich bin ja immer noch nicht weitergekommen. Ich fand die erste Folge ja sehr reizvoll, aber meine Frau hat gestreikt und wollte das nicht weitergucken. Ich dachte, das wäre doch eine schöne Serie, die wir zusammen gucken können. Aber wir hatten ja zum Beispiel auch Midnight Mass hier. Ne? Das taucht auch überhaupt nicht auf. Das ist auch eine Netflix-Serie.
Ja, das ist aber, also das habe ich deswegen auch nicht reingenommen, weil es von denselben Leuten ist, die auch Spuk in Hill House und Spuk in Bly Manor gemacht haben. Und die fand ich beide besser.
Okay.
So, deswegen.
Also du hast es zu Ende geguckt. Bei mir steht es noch
auf der Liste.
Ich fand es gut, ja. Ja. Also bei den Emmys hat ja The Crown die Dramaserie gewonnen.
Wie immer halt.
Ist die dritte Staffel. War es die dritte oder die vierte Staffel? War die vierte Staffel, Charles und Diana Staffel. Ja. Also ich habe auch alle Staffeln von The Crown gesehen. Ist wirklich eine herausragende Serie. Also bei den Emmys, ich weiß jetzt nicht, ob man, ist halt jetzt nicht so schrecklich originell, The Crown.
Ja, finde ich auch nicht.
So ähnlich, als wenn man dann in der sechsten Staffel dann Game of Thrones endlich auszeichnet oder fünfte oder sowas, weil es verdient hat. Aber wobei die mittleren Staffeln bei Game of Thrones tatsächlich auch die stärksten waren. Mhm. Ich habe mal geguckt, bei Rotten Tomatoes auf Platz 1, also diese Metakritiker Börse ist tatsächlich Only Murders in the Building, dieses Steve Martin Ding, wo ich auch drüber geschrieben habe und wo ich so wir hatten es hier im Podcast, glaube ich, nicht, ne?
Ich fand es auch nur okay.
Ja, ich fand es auch eher so mittel, aber da sind die Leute, die Kritiker ja derartig steil drauf gegangen. Also Only Murders in the Building ist bei ganz vielen, auch deutschen Kritikern, ganz weit oben.
Ja.
Also vielleicht müsst ihr euch da, das kommt bei Disney Plus, glaube ich, ne?
Ich glaube, ja.
Das müsst ihr euch vielleicht mal selber ein Bild machen.
Ja.
Bei Rolling Stone ist auf Platz 1 die zweite Staffel von For All Mankind. Dieses Alternative Future Raumfahrer-Serie auf Apple TV Plus. Auch eine Serie, wo man sagt, die erste muss man sich durchquälen und die zweite Staffel ist sensationell gut. Bei Guardian ist ja auch immer ein Medium, wo man irgendwie, die einen sehr guten Geschmack haben, die machen gerade so einen Countdown, so von 80 oder 100 auf 1. Da sind Platz 5 Squid Game, Platz 4 Succession, dieses Dallas für mit guten Dialogen,
okay.
Wo irgendwie die Amerika extrem drauf steil geht. HBO-Serie, glaube ich. Mare of Easttown ist Platz 3 bei Guardian. White Lotus, diese HBO-Serie über nervige Touristen im Luxusressort.
Ja, stimmt. Hawaii, ne?
Auch eine Serie, wo ich nur kurz reingeschaut habe, wo die Kritiken sehr auseinandergehen, aber die meisten sind sehr, sehr positiv. Ja. Also wer Sky hat, sollte vielleicht mal in White Lotus, also so ein bitteres Gesellschaftsstück, was in vor Hawaii-Kulisse spielt. Und Platz 1 haben sie noch nicht veröffentlicht, der Guardian. Ne? Genau. Willst du denn noch irgendwas Lobendes erwähnen? Wir waren noch gar nicht bei den deutschen Fernsehfilmen.
Nö, muss auch nicht sein. Können wir, also ja? Ich habe ja einen. Wir haben beide, glaube ich, auch sehr gefeiert, diese Mark Ronson
Doku auf Apple. Ja, die Doku, Apple, auch super, hatte ich auch drüber nachgedacht.
Technical Devices der Popmusikgeschichte.
Ja. Watch the Sound with Mark Ronson
oder so. Watch the Sound fand ich hervorragend. Mhm. Interessant fand ich, dass dieser Netflix Zombie-Horror-Streifen Blood Red Sky, weiß ich, ob du dich an den erinnerst.
Natürlich, den hatten wir hier im Podcast fanden den eher albern.
Ja, aber ist, glaube ich, weltweit einer der meistgestreamten Filme im vergangenen Jahr gewesen. Weltweit.
Lustigerweise ist ein Freund, ein Bekannter von mir, ist wiederum sehr gut befreundet mit dem Regisseur, also mit dem Torwart, ne?
Ja.
Genau, und der sagt einfach nur, sein Telefon steht nicht mehr still, also alle Leute wollen jetzt mit ihm arbeiten, Hollywood und so weiter. Okay. Und genau, aber das ist ich wollte trotzdem mal, weil mein zum Abschluss, und dann bin ich auch still mit irgendwelchen Tipps, was das Jahr 2021 betrifft. Ich bin ja jemand, der jeden Tatort und jeden Polizeiruf guckt und ganz viele deutsche Fernsehfilme, einfach weil es mein Job ist, dazu Kritiken zu schreiben. Wenn ihr in der ARD oder ZDF ist teilweise auch Mediathek nochmal ein bisschen Zeit habt, die beiden Verena Altenberger Polizeirufe, Frau Schrödingers Katze und Bis Mitternacht sind beide toll. Auch der Polizeiruf mit Peter Kurt und Peter Schneider, über den hatten wir hier gesprochen. Ich glaube, dich hat er nicht ganz so gekriegt. Ich fand den sensationell gut an der Saale Helmstrand, der ja am Ende nicht aufgelöst wird und wo wir auf Teil 2 warten. Mich hat der Das ist unser Haus-Tatort ganz im Januar sehr, sehr amüsiert. Es gibt einen ganz tollen Film mit dem tollen Michael Grimm, das ist dieser dicke Bayer, der man so ganz oft in pointierten Nebenrollen sieht, den man sich wahrscheinlich niemals angucken würde, wenn man Geschmack, aufgrund des Titels, wenn man einen guten Geschmack hat in Sachen Filme und Serien. Der Film hieß Tanze Tango mit mir. Der lief im späten Frühjahr, glaube ich, und beschreibt so einen Mann in der Midlife-Crisis, der über das Tango-Tanzen irgendwie zu einer neuen Art von Lebensfreude findet. Hört sich auch in der Beschreibung an wie ein ganz bescheuerter Klischeefilm, ist einer der wunderbarsten Filme über Midlife-Crisis und über so Coming-of-Age eines 50-jährigen Normalos, den ich seit vielen, vielen Jahren gesehen habe. Und noch zwei, Jackpot, wo ich den Frederik Hambalek hier im Interview hatte, als Drehbuchautor, als ein ganz toller, junger Drehbuchautor. Ein kleiner, fieser Thriller wie von den Coen-Brüdern mit Rosalie Thomas, auch gefeiert und nominiert für viele Preise. Und ganz am Ende vielleicht noch geliefert mit Bjarne Mädel, diesen, wo er den Paketboten spielt, auch sehr gut geschrieben und toll gespielt, sehr pointiert, auch ein sehr positiver Film, lustigerweise, trotz des frustigen Themas. Das waren mal so die ganzen Fernsehfilme, weil ich so unglaublich viele Fernsehfilme mir anschaue oder anschauen muss, teilweise auch wegen meines Jobs. Wollte ich doch zumindest nochmal denen hier so eine kleine Ehre erbieten, indem ich sage, das waren für mich die besten Sachen des Jahres und vielfach findet man die vielleicht noch in irgendwelchen Mediatheken.
Das hast du gut gemacht, noch eine kleine Reminiszenz an dieses wichtige Thema der deutschen Abendunterhaltung.
Genau. Und das war's?
Es gäbe noch vieles, was man sagen könnte, aber wir würden uns nur noch wiederholen.
Genau. Dann wünschen wir euch jetzt, wir zeichnen vor Weihnachten auf, aber kommen erst nach Weihnachten. Deswegen wünschen wir euch jetzt nicht schöne Weihnachten, sondern wir wünschen euch einen guten Rutsch und wir wünschen euch vor allem, dass ihr gesund bleibt in diesen Zeiten, die ja nicht gerade einfach sind. Und vielleicht, wenn das so weitergeht, sitzen wir ja demnächst auch wieder sehr, sehr viel zu Hause und haben noch mehr Zeit, uns Sachen im Fernsehen oder bei den Streamern anzuschauen. Und ja, wir kommen dann wahrscheinlich zurück irgendwie Mitte Januar mit neuen Serien, neuen Filmen, neuen Sachen.
Neuem Logo.
Neuem Logo, neuem Podcast. Auch eine noch, der wie nennen wir uns? Der Fernsehpodcast, ne? Genau.
Sowas,
ja, in der genau. Art. Also habt euer Abo weiter am Start hier, abonniert unseren Podcast und dann kriegt ihr bei der Fernsehkritik der Podcast nochmal eine Umleitung und dann wisst ihr genau, wann es soweit ist mit der neuen Folge. Bleibt gesund und viel Spaß, bis dann.
Ich schließe mich an. Tschüss.
Ciao. Oh, sorry.